Und jetzt kommt Ohrenbär. Radiogeschichten für kleine Leute.
Ohrenbär, da bin ich wieder.
Das ging aber schnell mit deiner Reise, liebe Krähe.
Ich dachte, es geht schneller, wenn ich auf einem Schiff mitreise. Aber mir wurde so schrubberig.
Oh, du wurdest seekrank?
Ich? Krank? Nein. Oder sehe ich krank aus?
Jetzt nicht mehr. Aber auf dem Schiff.
Da schon.
Dann verrate ich dir einen Trick. Das sicherste Mittel gegen Seekrankheit ist es, sich unter einen Apfelbaum zu legen.
Köstlich! Aber nicht unter, auf einen Apfelbaum und dann losgefuttert.
So war's zwar nicht gemeint, doch Hauptsache der Krähe geht es wieder gut. Hm? Ja.
Ein Sommer auf dem großen Teich von Peter Nink. Seekrank, aber hungrig. Fast zur gleichen Zeit wachen Thora und Bertil an diesem Morgen auf. Ein lautes Tuten hat sie aus dem Schlaf gerissen. »Wo bin ich hier?« fragt sich Bertil, den ein tiefes Brummen, die Wände des Zimmers und vor allem die Bettdecke sehr fremd anmuten. Durch das gegenüberliegende Fenster schaut er hinaus und kann nur den blauen Himmel erkennen. Unversehens steigt von unten tiefblaues Wasser hoch, als würde ein Aquarium volllaufen. Langsam füllt sich das Fenster fast bis zum oberen Rand und da springt Bertil auf, als habe ihn jemand mit einem Eimer kalten Meerwassers begossen. »Das Schiff! Wir sind ja auf Papas Schiff!« ruft er. Schnell läuft er zum Fenster hinüber, aus dem das dunkle Wasser wieder herauszulaufen scheint, und blickt hinaus. Soweit Bertil sehen kann, gibt es nur Himmel und Wasser bis zum Horizont. »Thora«, ruft er seiner Schwester zu, »das Meer ist eine einzige große Welle. Sie hebt und sie senkt sich, als müsste die ganze Erde wackeln.« Thora aber lässt sich nicht mehr so schnell von den Entdeckungen des Lebens begeistern, ist sie doch älter und geht schon auf eine höhere Schule. Stattdessen reibt sie verträumt die Augen, räkelt sich unter der warmen Bettdecke und murmelt, »Ich glaube eher, dass das Schiff sich bewegt und der Horizont deswegen rauf und runter geht. Hoffentlich werde ich nicht seekrank.« Da geht die Tür auf und Papa kommt herein. Er trägt seine dunkle Kapitänsuniform mit den goldenen Streifen an Ärmeln und Schultern sowie eine weiße Mütze mit schwarzem Schirm. »Na, ihr Hilfsmatrosen, gut geschlafen? Wie wär's mit einem kontinentalen Meeresfrühstück?« Nach einem Zwischenaufenthalt im Badezimmer, der bei Thora viermal länger dauert als bei Bertil, wie der mit einem Blick auf den Nachttischwecker feststellt, verlassen die Kinder mit dem Kapitän die Kabine. Im schummrigen Gang, in dem sie sich wie in einem Mietshaus fühlen, geht Papa voran, und Bertil merkt sich genau den Weg, der sie mal nach rechts, mal nach links, vorbei an braunen Wänden führt. Hier lässt sich das Brummen noch deutlicher vernehmen als in der Kabine. Mit einem Mal stolpert Bertil gegen die Wand und Papa schmunzelt, »Starker Seegang heute, Kinder! Ihr müsst euch immer gut festhalten, damit ihr euch keine Beulen holt.« Gerade noch rechtzeitig kann Bertil den Griff einer Tür fassen, als er spürt, wie das Schiff sich zur anderen Seite neigt. Dann betreten sie, wie am Tag zuvor, den Fahrstuhl, der sie zwei Stockwerke nach unten in die Offiziersmesse, den Speiseraum, bringt. Die Mitte des Saales beherrscht ein langer Tisch, um den herum mindestens 12 Stühle stehen, wie Berti rasch zählt. Zwei Gedecke stehen auf der weißen Tischdecke, Orangensaftgläser, ein Korb mit Brötchen und eine Glasplatte mit Wurst und Käse. An den Wänden hängen bunte Meereskarten mit roten Linien. Papa erklärt, dass dies die Wasserautobahnen seien. Je dicker die Linie, desto mehr Verkehr. Ein Fenster gibt es nur an der Kopfseite des Raumes, aber das ist so groß wie die ganze Wand und führt auf einen Balkon hinaus, hinter dem das Meer sichtbar wird. Noch bevor sie sich setzen, schaut ein kleiner schwarzhaariger Mann aus der schmalen Tür des Nebenzimmers und grinst. Sodann erscheint er mit einem Tablett voller Köstlichkeiten. Rührei, Bratwürstchen, Früchtesalat, Cornflakes, Joghurt, heiße Schokolade und vieles mehr. Das ist Mohammed, der Offizierssteward. Bei ihm könnt ihr alles bestellen, was Herz und Magen begehren, erklärt Papa, bevor er wieder los muss zur Brücke, wie er seinen Arbeitsplatz nennt. Mohammed stellt sein verlockendes Tablett auf den Tisch und lächelt die Kinder an. Doch Bertil verspürt gar keinen Hunger mehr. Als sei der Bauch schon von einem deftigen Frühstück gefüllt, drückt es von unten gegen seine Gurgel. Plötzlich muss er sogar rülpsen, was ihm aber keine Erleichterung verschafft. Auch der Kopf schmerzt, dunkle Schleier hängen sich vor seine Augen. Es kostet ihn Mühe, die Dinge auf dem Tisch zu erkennen. Als er nach dem Glas Orangensaft vor ihm greift, schwindelt es ihm mit einem Mal und er meint, sich übergeben zu müssen. Tura schaut ihn überrascht an. »Du bist ja ganz weiß. Ist dir nicht gut?« Aber da steht Mohammed schon mit einem roten Eimer neben ihm und hält ein sauberes Küchenhandtuch bereit. »Das ist Seekrankheit. Mit 2 E. Hat mit Sehen nichts zu tun, sondern mit Meer. Müsste also Meerkrankheit heißen, weil sie nicht mehr als 3 Tage dauert. Dann ist alles gut.« Der Steward führt Bertil hinaus, damit er frische Luft schnappen kann. Seine Hände umklammern die Reling, sein Blick hält sich am Horizont fest, der sich weniger zu bewegen scheint als die unmittelbare Umgebung. Seine Knie zittern, Schweiß tritt ihm aus den Poren. In seinem Bauch rumort es und Luft entweicht nach oben. Mit Mohammeds Hilfe erreicht er mühsam seine Kabine und sinkt auf sein Bett nieder, derweil Tora sich mit Appetit über die Leckereien auf dem Tisch hermacht. Kurze Zeit später erscheint der Kapitän mit dem Arzt in Bertils Kajüte, während Papa seinem kranken Sohn den Kopf streichelt und ein paar beruhigende Worte spricht, löst der Arzt ein weißes Pulver in etwas Wasser auf und flößt es Bertil schluckweise ein. »So was macht jeder angehende Matrose mal mit, mein Sohn«, sagt Papa. »Das geht aber wieder vorbei. Wir haben ja noch etwas Zeit. Erst wenn wir den Ärmelkanal hinter uns haben und das offene Meer erreicht ist, brauchen wir deine Hilfe. Bis dahin ruh dich aus und schone deine Kräfte.« »Sie brauchen meine Hilfe«, denkt Bertil. Doch die Übelkeit nimmt wieder zu. Mit dem rechten Unterarm bedeckt er seine Augen, und nach einer Weile schläft er ein. Im Traum verdunkelt sich der Himmel. Ein gewaltiger Sturm bricht los, und die Wellenberge stürzen von allen Seiten über das Schiff herein. Viele Männer fallen ins Wasser, und plötzlich erscheint sein Vater mit einem Hilferuf. »Bertil, ich brauche dich. Die meisten Leute sind krank oder vom Sturm über Bord gefegt. Du bist der Einzige, der das Schiff noch steuern kann.« »Ich bin der Einzige, der das Schiff noch steuern kann.« Mit diesem Ruf wacht Bertil auf. In der Kabine ist es dunkel. Von der anderen Seite des Raumes dringen Toras ruhige Atemzüge an sein Ohr. Seinem Magen scheint es besser zu gehen. Der Druck hat nachgelassen, stattdessen knurrt er. Bertil steigt aus dem Bett und fühlt, dass er auf sicheren Füßen steht. Der Schwindel ist verschwunden. Ein Bärenhunger hat seinen Platz eingenommen. Er streift sich ein T-Shirt über, steigt in die Sandalen und öffnet die Tür. Ohne Zögern folgt er dem Weg, den er zuletzt mit Papa gegangen ist, bis zum Fahrstuhl. 2 Stockwerke tiefer betritt er die dunkle Offiziersmesse. Nur aus dem Nebenraum dringt Licht herein. Mohammed pfeift ein Liedchen und reibt mit einem Tuch die Gläser ab. Da entdeckt er Bertil und ruft, »Kleiner Käpt'n, hast du Sturm in Kopf und Bauch überstanden?« Und als Bertil nickt, serviert er ihm ein Nachtmahl, wie es wohl selten eines gibt, auf dem großen Meer. Ihr hörtet »Ein Sommer auf dem großen Teich« von Peter Nink, gelesen von Lutz Riedel.
Ohrenbär, der geht jetzt schlafen, aber morgen ist er wieder da mit neuen Radiogeschichten für kleine Leute.
Ja, gute Nacht für heute.